Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute Herrn Dr. Christian Lemke. Er ist Rechtsanwalt, Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamburg und Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer. Hallo.
Hallo.
Ja, freue mich, dass Sie hier sind. Und wir haben heute drei Themen, zu denen wir hoffentlich alle kommen in den 30 Minuten. Ich würde gerne mal anfangen mit vielleicht dem etwas allgemeinen Thema von den dreien. Das ist also einfach der Stand der Digitalisierung. Stichwort Legal Tech. Es ist nicht nur Legal Tech, die Digitalisierung, aber ein großer Teil davon in den letzten Jahren. Wie ist da so Ihr Stand bezogen aus der Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer, aber auch persönlich als Rechtsanwalt?
Also Legal und Tech ist Legal Tech, kann alles Mögliche sein. Digitalisierung im Büro, wir haben hier alle möglichen Systeme. Ich denke auch, dass die Anwaltschaft da sehr gut aufgestellt ist. Das gibt ja mittlerweile eine ganze Vielzahl von Anwendungen für Anwälte, Standardanwendungen, was man alles nutzen kann. Wir haben jetzt hier nichts in meinem Büro selber entwickelt, sondern greifen immer auf Standardtools zurück. Ich selber bin seit vielen, vielen Jahren IT-Rechtler, betreue Unternehmen auf beiden Seiten, also Kunden und Anbieter in IT-Projekten. Und von daher ist mir das natürlich alles geläufig und bin ich auch durchaus IT-affin und denke, dass die Anwaltschaft da auch doch sehr weit vorn ist, anders als, muss man sagen, die Justiz, die hinkt ja nun leider da doch ziemlich hinterher.
Ja, in der Justiz gibt es ja immer mehr so Projekte, bis sich das natürlich in der Masse durchsetzt, ist ein anderes Thema. Auf KI wollen wir ein bisschen später noch eingehen, da passiert zumindest einiges, auch in der Justiz, aber klar, also gerade Verwaltung und Justiz sind ja Bereiche, die meistens deutlich langsamer sich entwickeln als manche Kanzleien, nicht alle Kanzleien, aber manche, die dann innovativ sind, ja. Das heißt, Sie würden aber sagen, ich komme ja aus dem Bereich Legal Tech so 2015, 16, da habe ich ja so mit dem Thema angefangen und ich erinnere mich immer noch an eine der ersten Beratungsdinge, die ich dort gemacht habe, auch aus dem Softwarebereich her, dass ich in eine Kanzlei ging und gesehen habe, wie eine Dame in dem Fall da vorne saß und hat also Daten vom linken Monitor auf den rechten Monitor kopiert. Ja, das würde heute wahrscheinlich nicht mehr so sein, ich hoffe. Ja, und ich war doch also damals sehr erschrocken, manche Kanzleien, die ich besucht habe, wie schlecht die doch digitalisiert waren. Und da reden wir ja von 2016. Das kennen Sie aber von manchen Kollegen und Kolleginnen auch, oder?
Ja, wobei ich glaube, dass bei den meisten Kanzleien die Zeiten des Durchschlagpapiers vorbei sind.
Das
würde mich doch überraschen.
Also das heißt, Sie sehen da schon eine deutliche Entwicklung in den letzten paar Jahren, kann man sagen.
Ja, natürlich.
Ja. Was ist denn hier die Unterstützung von der Kammer? Macht die dort irgendwelche speziellen Vorgehensweisen, um die Anwaltschaft in der Digitalisierung zu unterstützen?
Also die Kammern sind in erster Linie natürlich Aufsichtsbehörden und nicht IT-Dienstleister.
Ja.
Ich persönlich bin nun für das vielgescholtene BEA zuständig im Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer. Wenn man da so ein bisschen despektierlich ist, sagt man, das ist ein profanes Mail-System, mit dem man PDFs verschicken kann, einigermaßen sicher oder sehr sicher, wie ich meine, hat ja auch der BGH bestätigt, an Gerichte, Kollegen, Kammern. Das ist natürlich noch nicht wirklich Digitalisierung, deswegen befassen wir uns natürlich auch, und da hatte ich jetzt auch gerade eine Veranstaltung mit weiteren Digitalisierungsthemen, insbesondere in der Reformkommission ZPO, in der ich jetzt mitgesessen habe, wo wir gerade einen Abschlussbericht abgeliefert haben und eben auch gefordert haben, dass die Justiz eine Justizcloud einführen muss, dass man sich durchaus auch weiter befasst mit dem Reallabor-Basisdokument. Ich stehe dem ziemlich kritisch gegenüber, muss ich sagen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber als Add-on auf so einer Justizplattform für die, die es anwenden möchten, wäre das sicherlich durchaus eine sinnvolle Lösung. Es gibt einiges an Projekten, die ich mir vorstellen kann, die wir im Moment auch auf BRAC-Ebene diskutieren, die Kammern selber betreffen und ihre Aufsichtsaufgaben. Da drohen uns Erweiterungen im Bereich der Kontenprüfung. Andere Länder, andere Selbstverwaltungen haben dort IT-Systeme, die sehr viel ermöglichen im Rahmen der Selbstverwaltung zur Sicherung der anwaltlichen Unabhängigkeit, damit also nicht die Banken da überall den Griff drauf haben. Insbesondere in Frankreich gibt es da ein System, ICAPA, aber auch andere Länder haben sowas. Da könnte man durchaus was machen und da sehe ich durchaus auch die Rolle der Bundesrechtsanwaltskammer so, dass sie am besten über eine ausgelagerte Servicegesellschaft IT-Lösungen anbieten sollte. Aber das ist noch ein steiniger Weg, da muss man natürlich viele Kollegen von überzeugen. Aber was IT-Programme angeht für die tägliche Anwaltsarbeit, das ist schlicht nicht Aufgabe der Kammer.
Ja.
Das machen professionelle Anbieter, da will ich jetzt keine Namen nennen, die kennen Sie ja alle selber, da gibt es alle möglichen, mit denen wir übrigens auch durchaus zusammenarbeiten in Sachen BEA. Da gibt es ja nicht nur die Anwälte als Stakeholder, sondern wir setzen auf dem EGVP der Justiz auf. Und die Justiz ist da eben ein ganz maßgeblicher Player. Da müssen wir manch eine Kröte immer mal wieder schlucken, bei der dann hinterher uns gesagt wird, wenn was nicht funktioniert, da ist es wieder mal das BEA, ist es häufig nicht. Das ist dann die IT der Justiz, die da nicht funktioniert. Aber maßgeblicher Player sind da eben auch die Kanzleisoftwareanbieter, denen wir ja über Schnittstellen auch die Möglichkeit geben, das BEA in ihre Programme einzubinden. Was eben auch geschieht und mit denen läuft die Zusammenarbeit super, muss ich sagen. Da stimmen wir uns sehr intensiv ab und da passiert natürlich auch einiges. Aber wie gesagt, die Standardprogramme selber für den Anwalt, die er so braucht, da gibt es alle möglichen Anbieter für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das ist nicht Sache der BRAG.
Ja, klar. Also ich meine, kann man sich jetzt natürlich bei so Plattformen, wie wir es haben, informieren, aber auch der Legal Tech Verband natürlich. Ist da ja. auch ein Thema. Und natürlich muss jetzt die BRAG oder sollte die BRAG auch meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt eine spezielle Software empfehlen. Also das sollte sie nicht. Aber ich sag mal so generell.
Verklagt, dann droht Ärger.
Ja, nee, das sollte auch. So habe ich das auch nicht gemeint. Es gibt natürlich auch noch so Institutionen wie Deutscher Anwaltverein. Da ist es vielleicht dann so, dass man sagt, okay, die machen vielleicht mehr so Schulungen und solche Dinge noch oder sowas. Ja, also da gibt's ja ganz viel. Klar, die BRAG ist da eben eine ganz besondere, hat ja eine ganz besondere Aufgabe. Das ist klar. Ich würde aber gerne mal dann direkt zu dem zweiten Thema kommen, was ich eben auch sehr spannend in dem Zusammenhang finde. Weil ich finde schon, dass also, wenn ich Kanzleien beobachte, jenseits der großen Wirtschaftskanzleien, also die sind da ja teilweise so finanziell ausgestattet, dass sie eigene Software entwickeln, manchmal sogar oder mit großen Firmen kooperieren, eigene Abteilungen haben und sich auch Leute einstellen können, die also so Legal Engineers und wie sie alle heißen, ja, die also das Ganze dort voranbringen. Das ist im Mittelstand schon deutlich schwieriger. Da sind es dann eher bestimmte Legal Tech Softwarefirmen gefragt. Und in den kleinen Kanzleien ist es noch schwieriger aus anderen Gründen. Da fehlt es teilweise an Geld, vor allem aber auch an Zeit, was ich oft sehe, weil eben dort eben nicht jemand abgestellt werden kann so leicht. Das sind einfach viel zu viele Aufgaben, die die Anwälte und Anwältinnen dort erledigen müssen. Nun ist halt die Frage, und das Thema ist ja jetzt Fremdbesitzverbot. Ja? Die Frage wäre also, würde das etwas helfen? Ja, ich kenne ja schon die Einstellung der BRAG, möchte aber trotzdem für alle, die uns da natürlich zuhören, das gerne von Ihnen nochmal öffentlich quasi bei uns nochmal darstellen lassen. Lass mich einmal kurz zusammenfassen. Es gab ja jetzt ein sehr interessantes Urteil im Dezember 2024, im letzten Dezember vom EuGH. Und dort ging es ja um die Klage von Dr. Daniel Halmer, wenigermiete.de, wo es im Endeffekt darum ging, ob also ein Finanzdienstleister in eine Kanzlei investieren darf. Das wurde ja vorher abgelehnt. Da hat der EuGH gesagt, okay, das geht so, kann man so machen. Etwas später, und wir haben es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, haben wir uns ja getroffen im Januar beim Legal Tech Verband in Berlin, ja, wo ich Sie gehört habe und es ein Gutachten dazu gab. Das Gutachten fiel ein bisschen anders aus. Also da wurde gesagt, okay, soweit ich mich da auch erinnern kann, das ist jetzt nicht so der neueste Stand des EuGH, also es könnte da doch irgendwie noch was geändert werden und so weiter. Ja. Wie ist denn Ihre Auffassung zu dem Urteil und wie ist Ihre Auffassung generell zu Finanzdienstleistern, Finanzinvestoren, die in Kanzleien investieren möchten?
Also ich finde dieses EuGH-Urteil wunderbar. Man muss zu dem Fall ja nochmal sagen, den Herr Halmer da angeschoben hat, da ging es um eine Münchner Rechtsanwaltsgesellschaft, die sich in der Rechtsform einer Unternehmergesellschaft mit einem Stammkapital von 100 Euro, die haben dann Anteile in Höhe von 51 Euro verkauft an ein gewerbliches österreichisches Unternehmen. Damit wurde dann der grenzüberschreitende Bezug hergestellt. Man konnte das dann wunderbar zum EuGH treiben, indem man sich dann von der Kammer München erstmal die Zulassung hat widerrufen lassen. Dann ist man zum AGH gegangen und der hat das dann zum AGH, also dem Anwaltsgerichtshof gegangen, und der hat es in dem EuGH vorgelegt zur Prüfung, ob dieses Fremdbesitzverbot nicht die Dienstleistungsfreiheit, die europäische Kapitalverkehrsfreiheit und die Niederlassungsfreiheit verletzt. Und der EuGH hat gesagt, nee, nee, also das ist durchaus im Ermessen des nationalen Gesetzgebers, an diesem Verbot festzuhalten, aus Gründen des Allgemeininteresses, aus Gründen des Schutzes der Rechtssuchenden. Und ich finde das völlig richtig, muss ich sagen, weil ich doch erhebliche Beeinträchtigungen der anwaltlichen Unabhängigkeit fürchte, wenn reine Kapitalinvestoren, Finanzinvestoren Kanzleien kaufen oder solche gleich selbst gründen, weil dann eben das rein finanzielle Interesse, und das hat der EuGH ja auch wunderbar alles ausgeführt, der Finanzinvestoren im Vordergrund zu stehen droht, und der Anwalt hat doch ein bisschen weitergehende Aufgaben, als sich nur um sein Portemonnaie zu kümmern. Und deswegen bin ich durchaus Befürworter dieser Entscheidung, und ich teile auch die Kritik nicht, die an diesem Urteil jetzt geübt wurde. Da wird zum einen eingewandt, dass der EuGH die Kohärenz nicht richtig geprüft hätte. Die Kohärenz hat er natürlich im Blick gehabt. Das war ja auch, ist intensiv behandelt worden vom Generalanwalt. Er hat das ja noch ein bisschen anders gesehen, obwohl er damit keine Lösung aufgezeigt hat. Und der EuGH hat nach meinem Verständnis die Kohärenz im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, wie sich das nach der Dienstleistungsrichtlinie gehört, geprüft und allemal im Blick gesehen. Zweiter Kritikpunkt ist der, dass eingewandt wird, dass das EuGH-Urteil ja noch die alte Rechtslage betraf, bei der die freien Berufe im Sinne von § 1 Absatz 2 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, von den Lotsen über Hebammen, über alle möglichen freiberuflichen Lehrer und all sowas, die können ja nun gemeinsame Sozietäten, Gesellschaften gründen, mit der Maßgabe, dass sie in der Gesellschaft auch ihren Beruf ausüben müssen, was beim Lotsen und der Hebamme vielleicht ein bisschen schwierig ist. Also das sehe ich auch nicht. Der EuGH hat die neue Rechtslage auch durchaus im Blick gehabt, wenn man sich das Urteil anguckt. Die neue Rechtslage ist da eingehend zitiert worden, gleich zu Beginn des Urteils werden ja immer bei den EuGH-Urteilen die rechtlichen Grundlagen vorangestellt, und da ist auch die neue Rechtslage natürlich mit angeführt worden. So dass ich also nicht glaube, dass es von Erfolg gekrönt wäre, wenn man die Sache jetzt nochmal zum EuGH treibt und sagt, jetzt hat sich doch alles in Deutschland geändert. Ich glaube, der EuGH würde ganz genauso entscheiden. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich ein breites Interesse bei IT-Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen jetzt uns als Finanzinvestoren an Kanzleien beteiligen. Diejenigen, die das größte Interesse haben, sich an Kanzleien zu betreiben, zu beteiligen und Kanzleien zu betreiben, das sind die Rechtsschutzversicherer. Das ist völlig klar, weil die bringen ihre eigenen Mandanten mit, die haben ihre Versicherungsnehmer und möchten schon lange selbst Rechtsdienstleistungen erbringen dürfen. Dann muss man sich nicht mehr mit irgendwelchen freien Anwälten befassen, die nur nerven, sondern kann gleich die Kanzlei so formen, wie man sich das vorstellt, und spart dadurch zumindest Geld, wenn man nicht zusätzliche Einnahmequellen sich eröffnet. So, ob das wirklich im Sinne des Rechtssuchenden ist, das wage ich zu bezweifeln. Und da muss man sagen, dass ja auch das Gutachten, was bei der LegalTech-Veranstaltung vorgestellt wurde, nicht belegt sieht, dass es jetzt wesentliche Vorteile für den Rechtssuchenden hat, wenn man die Beteiligung von reinen Finanzinvestoren an Kanzleien zulässt. Auch, ich glaube, das Beispiel Großbritannien wird ja immer angeführt, die ABSs. Mal abgesehen davon, dass das nur die Solicitor betrifft und nicht die Barrister, die vor Gericht auftreten, ist ja auch noch ein wesentlicher Unterschied. Aber da sind, glaube ich, auch keine wesentlichen Vorteile oder keine Vorteile für die Rechtssuchenden empirisch feststellbar gewesen.
Ich sag mal, eine der Argumente quasi dagegen ist ja, dass man gesagt hat, schon länger durch Legal Tech, durch die ganze Software, die unter Umständen ja auch sehr teuer sein kann, brauchen die Anwälte, um sich zu entwickeln, um mitzuhalten, auch mit anderen vielleicht, die das Geld haben, ja. brauchen die eben vielleicht durchaus Fremdkapital. Ja, das ist ja immer so eine der großen Ideen gewesen, die ich gehört habe. Ja, irgendwie nachvollziehbar, aber man muss eben immer über die Konsequenzen dann nachdenken. Das ist ja genau das, was Sie als Argument sagen. Ne?
Das Wobei heißt, ich noch, ihre, dann noch ja? eine Frage stellen möchte, dass es diesen Bedarf so wirklich gibt. Also empirisch ist davon, glaube ich, nichts belegt. Ich habe nichts gesehen bisher an irgendwelchen Umfragen unter Kanzleien, die ergeben, dass jetzt ein großer Teil der kleineren Kanzleien sagt, oh, wir brauchen dringend einen Finanzinvestor, damit wir uns Software basteln können. Es ist ja schon lange so, dass Anwälte IT nutzen. Das ist jetzt mal, ich will nicht sagen Hype, ne? Legal Tech so als Oberbegriff. Und dann sagt man, ah, da muss man hier einen Finanzinvestor reinholen, damit man sich da was bauen kann. Es war schon immer so, dass es, glaube ich, wenig Sinn gemacht hat für Kanzleien, sich irgendwelche Textverarbeitungsprogramme selber zu bauen, als die aufkamen. Durfte noch erleben, wie es sowas gab wie WordPerfect, fand ich super als Standardlösung, ist leider abgelöst worden durch Word von Microsoft, fand ich dann nicht mehr so gut. Aber es entwickeln sich eben in diesem rasend schnell, sich fortentwickelnden IT-Markt immer schnell Standardlösungen, die für die breite Masse verfügbar sind. Und ich weiß nicht, welche kleine Kanzlei auf die Idee käme, sich eine eigene KI zu bauen. Heute haben wir hier, ich weiß nicht, wie viel Werbung ich täglich kriege für neue KI-Lösungen. Und selbst das, was schon so frei verfügbar ist, ist ja zum Teil super, Perplexity und sonst was, was man in der täglichen Recherchearbeit wunderbar nutzen kann. Die typischen Anbieter von juristischen Datenbanken, auch da will ich jetzt keine nennen, aber die fangen ja auch an, da schon KI-Elemente einzubauen. Ich glaube, das wird alles so schnell gehen, dass der jetzt sagt, ich hole mir jetzt einen Kapitalgeber rein, der stellt mir dann 100.000 Euro zur Verfügung und dann bastel ich mir was, der ist verloren. Das Geld sollte er lieber sparen und in Standardprodukte investieren.
Ja. Ich sag mal so, die Idee kam ja auch immer so ein bisschen aus der speziellen, besonderen Partnerschaftsstruktur, die man oft hat, wo es eben nicht unbedingt Usus war, über Jahrzehnte Geld zurückzulegen für solche Dinge wie Software und so weiter. Also das ist ja eigentlich nicht die Anwaltspartnerschaftswelt gewesen jeher, weil es eben keine Firmen in dem Sinne sind. Also so habe ich es immer gesehen, auch als Berater, dass dort eher gesagt worden ist, wenn mehrere Kollegen dort zusammensitzen, investieren wir jetzt in eine neue Software oder will ich mir jetzt irgendwie was ausschütten lassen oder wie auch immer, dass eher das andere bevorzugt worden ist, je nach Alter der Kollegen und je nach Weitsicht der Kollegen und Kolleginnen. Also das war ein Punkt, den ich so gesehen habe. Meinen Sie das nicht so?
Ja, das wage ich auch in Zweifel zu ziehen, weil ich mache diesen Job jetzt ja auch schon über 30 Jahre in einer kleinen mittelständischen Sozietät und die größten Kostenfaktoren eigentlich bei allen sind immer die Miete des Büros und Personalkosten.
Ja, genau. So,
und natürlich war man immer schlau, wenn man zugesehen hat, dass man zeitnah so weit digitalisiert, dass man jedenfalls die Personalkosten schon mal so ein bisschen runterfahren kann. Und natürlich haben wir in meiner Sozietät und wie ich das so verfolge, bei eigentlich der breiten Masse der Sozietäten haben die immer zugesehen, dass sie sich die Tools besorgen, die man so braucht. Und das waren eben, das sind die typischen Standardprogramme, die so abbilden, die Arbeitsabläufe in der Kanzlei, die typischen Rechercheprogramme, wo man sich manchmal so ein bisschen ärgert und sich fragt, warum ist das eigentlich alles hinter einer Paywall? Aber da wird es, glaube ich, auch vielleicht mal die eine oder andere Lösung geben, wenn Urteile erstmal doch in breiterem Umfang frei verfügbar sind und verarbeitet werden können, dass man recherchieren kann, ohne endlos Geld aufzuwenden. Ich glaube, dass die meisten Anwälte, bevor sie in diese kostenpflichtigen Recherchedatenbanken reingehen, sowieso erstmal Google, Perplexity oder sonst was nutzen, weil das ja manchmal gar nicht so schlechte Ergebnisse ergibt. Da kann man schon mal umsonst viel machen. Und bei der Datenverarbeitung sonst kann man ja, ist ja ein ganz weites Feld. Wie gesagt, gibt es viele, viele Lösungen, mit denen man sich finanziell nicht umbringt, wenn man sich die beschafft, um sich die Arbeit zu erleichtern.
Ja, also es ist auch ein bisschen absurd, jetzt zu denken, dass jetzt jede Kanzlei so viel Geld von Investoren braucht, um in Software zu investieren, die sie gar noch selber produzieren lassen soll oder programmieren lassen soll. Das ist ja sowieso Blödsinn. Also wer das denkt, das kann ja nicht sein, sondern es kann ja nur sein, und da muss man mal wieder auf ein bisschen auf die Realität gehen, was wäre denn, wenn es jetzt dieses Urteil nicht gegeben hätte und es quasi erlaubt wäre? Ja? Was würde denn da passieren? Ich denke, dass die meisten Kanzleien, die allermeisten Kanzleien niemals einen Investor überhaupt bekommen würden mit dem, was sie da machen,
Ja,
ehrlich gesagt.
wer will in mich investieren, wo ich
Ja, das weiß ich
in
jetzt
zwei
nicht,
Jahren
aber
aufhöre zu
in viele
arbeiten?
Kanzleien, ja, genau, also in viele Kanzleien jedenfalls überhaupt nicht. Da bin ich auch total dabei. Sondern wenn das erlaubt worden wäre, wäre das ja gewesen für wahrscheinlich solche Legal-Tech-Kanzleien, wie sie sich wahrscheinlich genannt hätten, die ja auch, was ja auch Herr Dr. Halmer ja auch macht, also sprich Massenverfahren, ja, wo man vielleicht mehr Leute braucht, wo man mehr Software braucht, vielleicht sogar eigene Software, eigene Datenbanken und so weiter. Und das wäre auch ein Punkt gewesen, wo Investoren wahrscheinlich gesagt hätten, zeigt uns mal die Daten, die Möglichkeiten, vor allem die Wachstumsmöglichkeiten. Welcher Investor würde in eine Kanzlei investieren, die Jahre das Gleiche verdient oder fast das Gleiche? Das ist ja Unsinn. Und das hätte gegeben sein müssen. Und das wäre ja das Einzige gewesen, was dann passiert wäre wahrscheinlich. Dass es ein paar mehr solcher Legal-Tech-Kanzleien, würde ich es jetzt mal nennen, gegeben hätte. Sie haben natürlich den Punkt noch genannt, Rechtsschutzversicherungen. Ja, dass die da investiert hätten, wenn das dann wiederum erlaubt gewesen wäre. Rechtsschutzversicherung ist ja wieder noch ein bisschen speziell vielleicht als Investor. Das hätte ja auch nochmal aufgeschlüsselt werden können, ob die das dann dürfen oder nicht, weil es da ja eben wieder um ihre eigenen Kunden geht. Das ist ja dann auch ein Problem, ne? Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das so ein bisschen das, was Sie be befürchtet hätten, wenn das jetzt so erlaubt worden wäre. Diese Art von Richtung, oder?
Ja, also wir hätten ja nicht, also wenn das Fremdbesitzverbot in toto weg gewesen
Ja.
wäre, dann wäre es doch so ein
Ja.
bisschen spannend geworden, wer dann alles eigene Kanzleien aufmacht. Und aus meiner Sicht sind es wirklich in allererster Linie die Rechtsschutzversicherer, weil die eben ihre Kunden mitbringen als Mandant.
Ja,
Die haben den
genau.
Mandantenstamm. Bei den Techies weiß ich nicht, ob sich da so viel getan hätte. Also wer jetzt sagt, ich will ein skalierbares Legal Tech Modell aufmachen, wo ich mit der Verarbeitung von massenhaften Daten massenhafte Fälle produziere, ich meine, das wissen wir alle, dass da gibt es als Alternative natürlich die Inkasso-Erlaubnis, mit der man ganz viel machen kann.
Ja.
Und da steht jedem frei, sich auch als Anwalt, sich so eine Inkassogesellschaft zu gründen, zur Not auch als Unternehmergesellschaft mit einem Stammkapital von 100 Euro. Also da gibt es da Möglichkeiten genug und man kann sich auch Software lizenzieren lassen für auch solche Themen. Auch da tut sich viel, was man an Standard-Software mittlerweile, das haben sie ja alles in ihrem Legal Tech-Verzeichnis drin, diese ganzen Unternehmen,
Ja.
wo ich also diverse Hersteller, sage ich jetzt mal, kontaktieren kann und sagen kann, ich habe folgendes Geschäftsmodell vor, was kostet das, wenn ich die dafür nötige Software bei euch lizenziere?
Wo ich auch immer gerne sage, dass die das gerne kostenlos mal vorstellen, was ich immer gut finde für jede Kanzlei, an die Kanzleiinhaber und so weiter, lassen Sie sich gerne das mal immer vorführen, immer ein bisschen auf dem aktuellen Stand halten. Das ist sicherlich ein guter Rat, ja. Das sollte man machen. Aber ich würde gerne, bevor wir das Thema abschließen mit Fremdbesitzverbot, würde ich noch mal einmal verstehen, was ist dann die genaue Kritik, wenn Sie jetzt sagen, okay, die Rechtsschutzversicherungen würden das vielleicht dann irgendwie selber tun, ja? Das heißt, Sie würden dann denken, dass die ihre eigenen Kunden im Endeffekt, was denn, schlecht beraten dann, wenn die das dann machen oder einfach zu den Anwälten geben, die dann unter ihrer Kontrolle sind
Ja,
oder so? Und
genau
was
das war
würde dann
der Fall.
passieren?
Also Parallelbeispiel, ich habe noch nicht irgendwo gelesen, dass
Ja.
jetzt Tierarztkliniken von Tierarzneimittelherstellern übernommen werden oder so, nachdem
Ja,
da
das
sich jede
wäre so ein
Daten,
bisschen.
also hallo, guten Tag auch, ne? Da weiß man dann, wofür
Ja,
die einkaufen. Nicht anders wäre das bei Anwaltskanzleien. Die formen mich so, dass sie mir mein Bedürfnis entspricht, alles unter der Marke der Rechtsschutzversicherung als Kanzleiname und dann fühlt sich da jeder vermeintlich gut aufgehoben. Aber wie
ja.
gesagt, ich will das nicht auch zu sehr auf die Rechtsschutzversicherer einschlagen, aber
Ja.
wenn das Fremdbesitzverbot weg wäre, ich habe auch durchaus aus großen Kanzleien die Sorge gehört, dass dann ganz große Recherchedienstleister, Banken, für alle möglichen Versicherungen und am Ende vielleicht, was weiß ich, die Magnificent Seven aus dem Silicon Valley oder so, ihre eigenen Kanzleien gründen.
Mit den ganzen Daten, die sie haben. Das ist dann
der
Vorteil.
Da kann man sich alle möglichen Geschäftsmodelle vorstellen, bei denen einem dann so ein bisschen unwohl wird.
Durchaus, ja.
Wenn dann Fluggesellschaften nicht nur ihre eigenen Legal Tech Fluggastentschädigungsportale gründen, was ja, wo man immer mal munkelt, dass es sowas schon geben soll, dann kann man sich noch ganz andere Interessenkonflikte bei den Kanzleien dann vorstellen. Also wenn die Deutsche Bank eine auf Bankrecht spezialisierte Kanzlei aufmacht, wäre mir unwohl, muss ich schon sagen. Und wie gesagt, auch in den großen Kanzleien macht sich da eine zunehmende Skepsis breit, wer denn dann da alles auftauchen würde und in großem Stil mit richtig viel Geld jetzt eigene Kanzleien aufmacht.
Also ich bin ja generell immer für, sagen wir mal, einen offenen Markt, ja. Aber in dem Fall muss ich auch sagen, also ich verstehe da schon auch Ihre Argumente. Da ist auf jeden Fall was dran, also definitiv. Und wie ich schon sagte, es würde ja niemals so kommen, dass jetzt von einem gegenteiligen Urteil, also von der Öffnung quasi, jetzt jede Kanzlei irgendwas hätte und auf einmal anfängt, Investoren reinzunehmen. Das würde ja wahrscheinlich ziemlich sicher ganz wenige betreffen.
Da fand ich es auch bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob das in dem Gutachten stand. Ich habe in einem oder von dem Legal Tech Verband gab es auch so eine Untersuchung, wonach also da es eben angeblich eine große Zahl von kleineren Kanzleien geben soll, die Investitionsbedarf hätten oder sehen von, keine Ahnung, 200 bis 500.000 Euro. Ja, sorry, also das ist, dafür das findet sich niemand, der da richtig voll rein investiert und sagt, wir machen jetzt hier eine ganz große Nummer auf. Diese Beträge sind ganz schnell verbraten für dann, keine Ahnung, dafür zu sorgen, dass man bei Google ganz oben steht, dass ja bei all diesen Plattformen Partnerschaftsvermittlung
ist. Also das denke ich auch.
Da versucht ja jeder sofort ganz weit oben zu sein, den Markt für sich zu monopolisieren, der Größte zu werden, der da am Markt ist, und alle anderen fallen dann hinten runter. Das sind so Entwicklungen, die würde ich bei den Kanzleien jetzt nicht so richtig schön finden, muss ich sagen.
Nein, also das halte ich auch für total unrealistisch. Wer würde jetzt 100.000 in eine Kanzlei investieren, um dort Investor zu sein? Das ist ja Unsinn. Also da kann ich ja auch als Partner jemanden reinnehmen, der Geld mitbringt oder solche Dinge. Ja, das ist ja durchaus auch nicht unüblich. Gut, würde ich das Thema gerne mal abschließen und als letztes noch kommen zu dem großen Thema, was bei uns immer eigentlich in den letzten Wochen, Monaten eine Rolle spielt, nämlich KI.
Und noch einen kleinen Satz.
Ja, bitte.
Also bei diesem ganzen Thema, das ist jetzt weniger Fremdbesitzverbot, sondern eher mehr dieses Legal Tech Gesetz, was wir jetzt ja seit einiger Zeit haben. Das BMJ führt da gerade eine Evaluierung durch. Und wir haben als Bundesrechtsanwaltskammer dazu eine Umfrage gestartet und haben das alles in eine Stellungnahme einfließen lassen. Also wer sich damit befassen will, kann ich nur empfehlen. Das ist Stellungnahme Nummer 2 der Bundesrechtsanwaltskammer zur Evaluierung des Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt heißt es. Da ist auch die Umfrage dran. Und da sieht man, haben wir gefragt, inwieweit sehen Sie eigentlich in den Kassofirmen Konkurrenz? Wo hätten Sie gern... Oder würden Sie Erfolgshonorare vereinbaren? Wo vereinbaren Sie die überhaupt schon? Die Zahlen sind eigentlich alle relativ ernüchternd, muss man sagen. Kann ich nur empfehlen. Einmal Webseite der BRAG, BRAG.de, Stellungnahme. Und das ist gleich die zweite aus diesem Jahr. Da kann man sich vielleicht mal mit befassen.
Ja, sicher. Ist ja interessant, sicherlich. Genau, dann würde ich gerne noch mal als letztes kommen zu dem Thema KI, wie gesagt. Und bei KI will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, was jetzt solche Systeme können oder so. Darüber brauchen wir jetzt nicht zu sprechen. Das mache ich ja mit anderen Fachleuten öfter. Sondern es ist eher so ein bisschen die große Sicht. Ja, die große Sicht der KI, also sprich, so als Thema, wie sehr wird KI vielleicht in den nächsten paar Jahren die Kanzlei nicht nur unterstützen, das tut sie ja schon oder kann sie jedenfalls schon, sondern ja ergänzen, Arbeitsplätze vielleicht sogar ergänzen, vielleicht sogar den kompletten Rechtsmarkt verändern. Wie ist da so Ihre Sicht drauf?
Also wie gesagt, ich bin IT-Rechtler und IT-affin. Ich finde das eigentlich alles ganz klasse, was da läuft. Ich bin... nicht so sehr erstaunt, wie schnell das geht, weil wir uns, habe ja noch so einen Ausschuss beim Rat der Europäischen Anwaltschaften, CCBE, Future of the Legal Profession, wo wir uns seit langem mit solchen Themen befassen. Wir haben als CCBE, glaube ich, vor ChatGPT schon dazu was geschrieben, so eine Art Handreichung für kleine und mittelständische Kanzleien. Was kommt da auf uns zu? Das hat damals noch niemand ernst genommen, weil diese Sprachmodelle des NLP, das war niemandem ein Begriff. bis dann plötzlich ChatGPT kam. Und da sind allen offenbar irgendwie die Augen aufgegangen. Wie gesagt, Vor- und Nachteile oder Risiken wollen wir lieber sagen, nicht Nachteile, sondern Risiken, Blackbox-Effekt und so, kennen wir alles, muss man nicht diskutieren. Ich glaube, dass natürlich sich das die anwaltliche Arbeit in weiten Bereichen, also gerade Recherche, massenhafte Verarbeitung von Verträgen, Klauseln, Auswerten, all sowas, das ändert sich natürlich. Aber da muss man, glaube ich, auch keine Angst vor haben. Das ist nun mal so, die anwaltliche Arbeit ändert sich ja seit 100 Jahren. Also, wie gesagt, das Durchschlagspapier, damit wird man heute nichts mehr. Und die Dame zum Diktat bitten, das gibt es eigentlich auch nicht mehr. Also, das wird ersetzt durch erst die Schreibmaschine, dann die elektrische Schreibmaschine, dann den Computer, dann alle möglichen Datenverarbeitungsgeschichten, IT. Und das ist jetzt halt der nächste Schritt. Das ist so, man muss regulatorisch zusehen, und das ist ja, wir haben ja die KI-Verordnung, und da wird auch noch sicherlich viel um Folgeregelungen gestritten werden. Aber ich finde das grundsätzlich, wenn es dann alles hinreichend sicher ist, eine super Sache, die Arbeit zu erleichtern und natürlich Kosten zu sparen. Und die jungen Leute, die wachsen da ja rein. Also die haben da auch viel weniger Berührungspunkte. Wer jetzt zugelassen wird, der hat sich damit befasst, der hat wahrscheinlich schon sein Studium und das Referendariat über mit ganz anderen Tools gearbeitet, als ich das noch getan habe, oder die Generation vor mir, die eigentlich noch gar keine Tools so richtig hatte. Das Arbeitsumfeld ändert sich, ist so. Und das ist auch gut so. Also wir wollen ja nicht stehen bleiben.
Ist alles nachvollziehbar, nur ich würde natürlich sagen, dass hier der Punkt, wenn man denn darauf eingehen möchte, was ich gefragt habe im Sinne von, ob der Anwalt ersetzt wird, das ist ja so ein bisschen die große Überschrift, ja, wird der Anwalt durch KI ersetzt, ja, dann muss man ja die Frage stellen, es geht ja dann nicht mehr darum, was der Anwalt als Software verwendet, weil der Anwalt wäre in dem Beispiel ja gar nicht mehr da, ne? Sondern die Frage ist ja, was der Mandant verwendet,
Ja,
das
also
eine KI ist,
natürlich
ne,
wird,
die den ersetzt.
wenn der Bürger in der Lage ist, sich über Perplexity oder sowas, sich Rechtsfragen beantworten zu lassen, abgesehen von den rechtlichen Rahmenbedingungen, inwieweit das
Ist ein anderes Thema, aber
ist
ja.
ein anderes Thema, RDG, ja, ist
Ja.
klar, ist das überhaupt okay, wenn man so Rechtsrat aus dem Internet und dann jetzt über die KI.
AI
Aber
Act auch noch
natürlich wird das
dazu,
auch dazu
Daten.
führen, dass gewisse Tätigkeitsbereiche der Anwälte, dass es die nicht mehr gibt. Auch da muss man sich fragen, ob das wirklich so schlimm ist. Wenn die Autos alle selbstfahrend sind und bei einer roten Ampel von alleine halten und alles erkennen und Vorfahrtsregeln und so, und man sich nur noch reinsetzt und sich fahren lässt, ja gut, dann gibt es kein Verkehrsrecht mehr. Das ist dann so.
Oder viel
Dann
weniger,
werden
ja.
sich Anwälte andere Bereiche suchen, mal ganz abgesehen davon, dass wir ja ein immenses Nachwuchsproblem haben. Und da kann man nur sagen, ja, dann passt doch. Also die jungen Leute werden sich dann auf die Bereiche als Anwälte stürzen, wo man wirklich noch einen Menschen braucht, der berät und rechtliche Arbeiten leistet. Und ich bin sicher, die Anwaltschaft wird jetzt nicht von heute auf morgen arbeitslos werden. Sie muss sich umstellen. Aber das passiert sowieso durch Generationenwechsel. Also habe ich überhaupt keinen Zweifel.
Ja, also ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, dass Anwälte von heute auf morgen arbeitslos werden. Ich bin schon der Meinung, dass die Arbeit sich verändert, ist völlig klar. Also die interne Arbeit des Anwalts, der Anwältin, definitiv. Ein bisschen die Frage ist halt eben, und das war ja die abschließende von mir, wird der Anwalt ersetzt durch die KI? Das kann ja nur in den Fällen zum Beispiel erstmal sein, wo ich mir als Mandant Rechtsrat hole, der wirklich durch eine Software einzeln völlig 100% sicher sogar erledigt wird. Ja? Alles, was vor Gericht geht, geht ja schon mal nicht. Da brauche ich ja sowieso den Anwalt rein gesetzlich, also ab einer gewissen Höhe jedenfalls. Ne? Und also vom Landgericht quasi. Und wenn ich aber solche Dinge brauche, wie zum Beispiel Vertragserstellung oder solche Sachen oder auch einen relativ einfachen Rechtsrat von einer Frage, die vielleicht auch schon tausendmal gestellt worden ist, ja, also im Sinne von der Nachbar hat die überhängende Frucht oder solche Geschichten, ja, das kann wahrscheinlich die KI schon. Und ich glaube, also das denke ich schon, in ein paar Jahren
Ja,
bestimmt. Also
also
denke ich schon, da wird sich sicherlich auch das auf die Aufgabengebiete verändern der Anwälte, die dort angeboten werden. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor.
Ja, da habe ich alles richtig, wobei ich gerade bei der Vertragserstellung, klar, hier so ein Standardvertrag oder so,
Ja,
obwohl,
sowas
aber
meine ich
wie
jetzt.
gesagt, ich mache ja nun selber viele Verträge im IT-Bereich und
Ja.
da muss man natürlich immer erstmal ausloten bei allen Mustern, die es da so irgendwie gibt und die man sich erstellen kann und die Unternehmen alle schon irgendwo in der Schublade haben. Wessen Interessen vertrete ich eigentlich? Und wie muss ich ticken? Und wo muss ich drauf
Ja.
gucken? Und da ändert sich natürlich die Sicht auf so einen Vertrag ganz massiv, je nach Position, je nach dem, wen ich gerade vertrete. Und dann setze ich die Brille des Mandanten auf und dann wird da ganz viel weg oder hinzuverhandelt. Und dann kommt ein schlauer Kollege auf der Gegenseite, der sagt so, so aber nicht.
Ja.
Oder aber er sagt, und das ist natürlich ganz häufig, ja, können wir machen, kostet nur doppelt so viel. Und dann wird das Ganze kaufmännisch. Also dafür wird man nach wie vor Anwälte brauchen.
Ja. Gut, wir kommen zum Abschluss. Also erstmal vielen Dank für das Gespräch. Man kann sich das ja
Gerne.
nicht nur bald anhören, das ist ja nicht live, sondern wird bald ausgestrahlt, sondern auch vielleicht nochmal in ein paar Jahren, um zu schauen, was denn daraus geworden ist aus der ganzen KI.
Oha, längst
Ja.
überholt, was der da gesagt hat.
Ja, also vor allem die Prognosen, die wir so ein bisschen am Ende jetzt etwas gemacht haben. Ob das alles so wird oder nicht, man wird es sehen. Vielen Dank, Herr Dr. Lemke.
Gerne.